wenn man Gesundheit erhalten will und wenn man gesund alt werden will, weil alt werden ist ja nicht mehr schwer in der heutigen Zeit, aber das qualitativ hochwertige Altwerden, da ist es wirklich wichtig, auf alle Bereiche zu schauen und eben auch auf die Hormone.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu wissen. Ich bin Renate Bergtold. Und bei mir ist heute die Innsbrucker Allgemeinmedizinerin Julia Wilke zu Gast, die sich neben der Schulmedizin auch mit funktioneller Medizin befasst. Die funktionelle Medizin ist ein ganzheitlicher Ansatz, der die Ursachen chronischer Beschwerden sucht, anstatt nur Symptome zu behandeln. Der Mensch wird also als komplexes System betrachtet und genetische sowie Umweltfaktoren werden in die Behandlung mit einbezogen. Julia Wilke ist die ärztliche Leiterin im Health Performance Institut in Innsbruck, wo sich alles darum dreht, mit Prävention und ganzheitlichen Betrachtungsweisen Krankheiten erst gar nicht entstehen zu lassen. Wie das gelingen kann, welche Blutwerte man im Auge haben sollte, warum die Hormone so wichtig sind und warum Gesundheitsbildung in den Unterricht gehört, erklärt mir die Gesundheitsexpertin in unserem Gespräch. Bevor wir aber starten, gibt es wie gewohnt 5 Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. In Österreich leiden rund 38% der über 15-Jährigen an mindestens einer chronischen Erkrankung. Das sind ca. 2,8 Millionen Menschen. Zu den häufigsten chronischen Krankheiten und Gesundheitsproblemen in Österreich zählen unter anderem chronische Rücken-, Nacken- oder Kopfschmerzen, Allergien, Arthrose, Diabetes, Depressionen, chronische Bronchitis oder COPD und Asthma. Chronische Krankheiten führen dazu, dass Frauen durchschnittlich 19,5 und Männer 16,4 Lebensjahre in mittelmäßiger bis schlechter Gesundheit verbringen müssen. Personen mit geringer formaler Bildung oder niedrigem Haushaltseinkommen haben eine geringere Lebenserwartung und verbringen mehr Lebensjahre in mittelmäßiger bis schlechter Gesundheit. Österreich gibt jährlich Milliarden für Gesundheit aus. Laut einer Schätzung von Statistik Austria lagen die laufenden Gesundheitsausgaben 2024 bei rund 57 Milliarden Euro, was etwa 11,8% des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Julia Wilke ist überzeugt davon, dass wir mit gezielter Prävention Milliarden im Gesundheitssystem einsparen könnten und gleichzeitig gesund altern. Wie das gelingen kann, erzählt sie mir jetzt. Einen schönen guten Morgen. Ich bin heute in Innsbruck und bei mir ist die Frau Dr. Julia Wilke. Hallo Julia.
Schönen guten Morgen, liebe Renate.
Wir sprechen heute über funktionelle Medizin. Du bist ja 20 Jahre, glaube ich, warst du Allgemeinmedizinerin und auch im Kassensystem und hast dich vor nicht allzu langer Zeit, vor wenigen Jahren, dazu entschieden, auszusteigen. Warum?
Genau, also ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin, das bin ich immer noch. Das bin ich also seit über 20 Jahren jetzt, war sehr, sehr lange im Kassenarztsystem tätig, zum Teil als Vertretungsärztin und dann mit einer eigenen Kassenarztpraxis mitten in der Stadt für circa 8 Jahre. Und das ist das, was ich gelernt habe, das ist das, was ich lieb. Es sind dann einfach ein paar Sachen immer enger worden, die mich dann dazu bewogen haben, auszusteigen, und zwar 2023 war das. Und letztlich ist es so, das Kassensystem ist natürlich irrsinnig auf Masse, das wissen wir alle. Ohne die Masse kann der Kassenarzt nicht leben, das ist einfach so. Gell? Auch wenn es anders erscheinen möchte, Arzt, ja, super toll, das ist so nicht. Wir leben von der Masse, das heißt, wir haben pro Patienten, wenn wir straffe Tage haben, teilweise wirklich nur 3 Minuten. Ja? Also ich kann mich erinnern an meine Montage. Ich hatte einen Montag in meiner Kassenarztzeit, da waren insgesamt 180 Patienten in der Praxis. 90 davon waren vorne an der Rezeption und 90 waren bei mir drinnen. Das heißt, da bleibt einfach überhaupt keine Zeit mehr über für den Patienten. Was natürlich immer mehr geworden ist und mehr geworden ist, auch in der Pandemiezeit und so weiter. Und das ist das eine, was mich natürlich, so wie alle Kollegen, extrem belastet hat, weil das ist ein Stresslevel, den Druckschnitt, vor allem wenn du dann auch noch Mama bist. Also ich bin ja eigentlich in allererster Linie eine total glückliche Mama und stolze Mama von 3 Mädels. Und also das ist einfach nicht mehr unter den Hut zu bringen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich schon der Aspekt und der wesentliche Aspekt, dass du überhaupt keine Zeit mehr hast, für den Patienten auf den einzugehen. Und die Herausforderung der heutigen Zeit oder der letzten 20 Jahre, das sind ja nicht mehr nur die Akuterkrankungen oder Knochenbrüche oder Unfälle, sondern es sind die chronischen Erkrankungen. Die sind früher nicht so das Thema gewesen. Jetzt haben wir zu kämpfen mit Übergewicht, mit erhöhtem Blutdruck, mit Autoimmunerkrankungen, mit Depressionen, mit Erschöpfungssyndrom und so weiter. Das kann ich alle Finger hernehmen zum Aufzählen. Und für die Patienten brauchst du Zeit, weil die Therapie, die wir als Kassenärzte anbieten können, das sind Medikamente, die Symptome bekämpfen, aber niemals die Ursache. Und die Ursache muss erst gefunden werden, da muss nachgeforscht werden. Ich darf ganz viel Zeit aufwenden, um mit dem Patienten zu reden. Und das ist in dem System nicht möglich. Und dann war ein persönliches Erlebnis tatsächlich, dass ich bei einer Dame, das Wartezimmer war komplett voll. Die haben schon wieder geklopft, wie lange ich noch brauche. Und ich war eh relativ schnell. Und ich habe ihr wieder mal versucht zu erklären, warum sie jetzt das und das so machen soll. Die war nicht, ist mit Deutsch nicht so bewandert gewesen. Und dann habe ich gemerkt, wie bei mir plötzlich wirklich eine Gefühlsstörung in den Händen auftritt und richtiger Herzrasen, so Rhythmusstörung. Und dann habe ich gesagt, so, was ist jetzt das? Und auf was soll ich jetzt noch warten? Und das war dann der entscheidende Moment, wo ich dann letztlich beschlossen habe, ich steige aus und mache das anders.
Okay, das heißt, auch deine eigene Gesundheit war in dem Moment.
Das waren wirklich drei Säulen, kannst du sagen, ja.
Wie kam es denn dann dazu, dass du dich so auf funktionelle Medizin fokussiert hast? Warum nicht einfach eine Wahlarztpraxis, wo man sagt, okay, ich entschleunige, ich nehme halt wirklich nur noch einen gewissen Patientenstamm auf und kann es selber besser steuern als eben eine Kassenpraxis?
Also auch das ist gewachsen, gell? Ich habe schon ganz am Anfang, nur während dem Studium, die DCM-Ausbildung gemacht, also die chinesische Medizin, die ja auch auf das Ganze schaut. Da ist Ernährung, da ist Körper, da ist Geist. Da ist auch immer das Ganze, aber halt in eine völlig andere Philosophie sozusagen. Ich habe die orthomolekularmedizinische Ausbildung gemacht, wollte mir über Ernährung alles aneignen, aber die Ausbildung in die, diese Zusatzausbildungen, die wir genießen können, aber während dem Studium nicht bekommen, aber das kann man dann so als Zusatzdiplome machen. Die ist qualitativ, war das nicht wahnsinnig erfüllend. Und so habe ich mich halt immer weiter, habe ich mir Wissen angeeignet. Und das ist letztlich dann funktionelle Medizin. Das ist von allem ein bisschen was. Und das ist diese Ursachenforschung, gell? Also das ist, dass du wirklich die Biochemie dir nochmal voll reinziehst. Es geht ganz, ganz viel um Biochemie. Es geht um Ernährung, es geht um Stressmanagement, es geht um Schlafmanagement. Das ist das Ganze, das die Chinesen eigentlich schon seit Jahrtausenden haben. Und so halt quasi ein bisschen auf die westliche Medizin umgemünzt. Und deswegen ist es funktionelle Medizin geworden. Ist jetzt eh nichts anderes. Ich bin ja Wahlärztin. Mach's halt anders.
Weil du die TCM angesprochen hast, das wird aber in Medizinerkreisen in manchen leider immer noch gerne belächelt oder abgetan als, das ist nicht wirkungsvoll oder das, da ist keine Evidenz dahinter. Was sagst du da?
Es ist total traurig, dass es immer diese Evidenz und Daten und Papers und Studien und tralala. Es ist letztlich die chinesische medizinische Erfahrungsmedizin von über 5000 Jahren. Und ich bin der Meinung, dass man das schon auch gelten lassen kann, weil wer heilt, hat recht. Und ich habe, also nicht nur ich, alle Kollegen, die mit dieser Medizin arbeiten, wissen, dass es funktioniert. Da brauche ich nicht viel dagegen reden. Es geht ihnen dann auch besser und das ist die Hauptsache letztlich.
Du hast jetzt vorhin schon erwähnt, die werden immer mehr chronische Erkrankungen, auch die ganzen Zivilisationskrankheiten, die wir so haben. Wo muss denn Medizin schon ansetzen, damit es sich wieder bessert?
Ja, Renate, da sitzen wir noch bis morgen, gell? Aber letztlich ist es ja das, was diese Zivilisationserkrankungen heißen, ja nicht umsonst Zivilisationserkrankungen. Wir machen das selber. Es ist die Ernährung, die bei weitem und wirklich bei weitem nicht mehr das hergibt, was sie hergeben soll. Wir haben in den letzten 20 Jahren Errungenschaften erfahren dürfen, die super sind, weil sie total praktisch sind. Man knallt irgendwas in die Mikrowelle, ich habe irgendwas in Plastik eingewickelt. Das hat ja mit Lebensmitteln nichts mehr zu tun. Das Essen gibt es nicht mehr her. Und aus was bestehen wir denn? Wir bestehen aus dem, was wir in uns reinschaufeln und letztlich dann auch verdauen können. Spielt der Darm natürlich auch eine große Rolle. Also die Zivilisationserkrankung, das fängt natürlich bei der Ernährung an und hört bei unserem Leben auf. Und das wissen wir doch alle selber. Man redet immer so flapsig, ja, ist alles so schnell geworden. Aber es ist alles schnell geworden. Wir haben 24/7 Erreichbarkeit. Wir sind alle im Job gefordert. Wir haben alle einen Stress, wir Frauen genauso wie wir Männer. Die Muttis dürfen dann noch irgendwelche Konkurrenz-Geburtstagspartys veranstalten, weil einfach nur Topfklopfen ist nicht lustig genug. Und die Männer müssen sich in irgendeinem Hawaii-Marathon oder Ironman dann noch beweisen. Es ist das Leben nicht mehr so, wie es vor 100 Jahren war. Aber die Evolution hat halt nicht ganz mitgehalten. Also das System ist halt nur das Gleiche, wie es immer war. Und wir sind halt rund um die Uhr gefordert. Und dann haben wir halt permanent ein Stresslevel. Dann schlafen wir nicht gescheit. Dann schauen wir dauernd aufs Handy. Blaulicht, Umweltfaktoren, Umweltgifte und nur schlechte Ernährung. Und das macht halt dann Zivilisationserkrankungen.
Gerade die Ernährung ist aber gerade so ein Triggerpunkt für mich, wenn du das jetzt so ansprichst, weil ich bin selbst Vegetarier seit 35 Jahren, habe da aber auch Ausbildungen gemacht natürlich. Und was ich bei Ärzten schon erlebt habe, was die mir in Ernährungshinsicht erklären wollten, ist haarsträubend zum Teil. Also warum, wenn die Ernährung so wichtig ist, warum wird die in der Medizin nicht schon bei der Ausbildung mehr berücksichtigt? Und vor allem, warum kennen sich viele Mediziner mit Ernährung gar nicht aus?
Wie gesagt, wir haben also in meinem Curriculum, das ist ein bisschen länger her, das ist glaube ich mittlerweile schon viermal erneuert worden oder so, aber damals war in diesen 12 Semestern Mindeststudium keine einzige, und zwar keine einzige Vorlesung zum Thema Ernährung. Keine einzige. Aber wir haben Pharmakologie, wir haben also die ganze Medikamentenkunde und so weiter, das haben wir alles. Weil da steckt natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor dahinter. Das heißt, da wird auch Geld in die Hand genommen, um zu forschen. Jetzt an einem Brokkoli wird nicht geforscht, weil das bringt ja letztlich kein Geld. Also das ist also das, was ich mir erklären kann oder wie ich mir es erklären kann, warum wir das nicht lernen. Das kommt in keiner einzigen Vorlesung vor und das ist bestimmt dieser wirtschaftliche Aspekt in meinen Augen.
Prävention generell ist ja in der Medizin ein Feld, das ist eher unter ferner Liefen, würde ich jetzt einmal nicht sagen. Warum ist das immer noch so? Wir haben ja sehr viele Erkenntnisse, auch in den letzten Jahren. Es wird ja auch geforscht auf dem Feld und es wird empfohlen, aber auch die Kassa, habe ich das Gefühl, deckt diesen Bereich wenig ab.
Es ist ganz, ganz schwierig. Das Kassensystem ist, glaube ich, wirklich damals entstanden, wo es um akute Infekte und Unfälle gegangen ist. Da kann man schnell heilen, ein Pflaster drauf picken oder damals, Gott sei Dank, die Erfindung der Antibiose, da wird super geheilt. Für die Prävention ist das Geld nicht da, das wird nicht finanziert und es ist wahrscheinlich dann auch, mag man mir als Schwurbler nennen oder auch nicht, ist egal, aber letztlich bringen wir dem Pharma-Riesen dann kein Geld, weil wir ja gesund bleiben. Aber die gesunde Haltung und wie es jetzt so modern heißt, dieses Longevity und so weiter, das ist eh schon so ausgelutscht, der Begriff. Aber letztlich, es geht einfach nur um Prävention und um das gesunde Altern. Und ich finde, es hat durchaus eine Berechtigung und es wird allerhöchste Zeit, dass das endlich auch anerkannt wird, weil wir natürlich volkswirtschaftlich da immense Summen einsparen. Wenn eben nicht der Herr XY mit 40 schon seinen ersten Herzinfarkt hat, übergewichtig ist und Knieprothesen braucht oder Magenbypässe oder solche Geschichten. Ja. Es hat keinen Platz in der Kassenmedizin. Es wird nicht bezahlt.
Wobei man ja fairerweise sagen muss, auch in dem Longevity-Bereich, weil du ihn gerade angesprochen hast, liegt enorm viel Geld.
Ja, ja.
Also man kann auch dort sehr viel Geld verdienen und wäre ja nur ein Shift an Wirtschafts.
Ja, aus der Warte ist es auch richtig, nur wenn man halt früh genug anfängt, dann braucht man das wahrscheinlich auch gar nicht. Gell? Das ist jetzt die Generation, in der ich mich befinde, die jetzt halt beschließen, okay, ich möchte mein Leben optimal gestalten, dass ich gesund alt werde. Aber wenn das eigentlich schon Teil unseres Schulsystems zum Beispiel wäre, wenn das in der Oberstufe unterrichtet werden würde und wenn da jetzt irgendein Direktor von irgendeiner Oberstufenschule zuhört und sagt, ja, das wäre ein geiles Projekt, dann bin ich die Erste, die mitmacht, dass das einfach die Jugendlichen schon mitkriegen, was ist eine gute Ernährung und was ist Stressmanagement und was ist guter Schlaf und was ist Gesundheit eigentlich. Das ist ja so ein spannendes Thema. Das gehört implementiert und wenn man da bei der Jugend schon anfängt, dann braucht man später in Longevity gar nicht mehr so viel investieren. Also man muss einfach bei der Basis anfangen, aber das ist einfach komplett verloren gegangen. Auch der Hausverstand ist verloren gegangen. Das ist auch nur aus der Erfahrung von meiner Kassenarztpraxis. Die Menschen kennen ihren Körper nicht mehr. Die drehen total durch, wenn ihnen einmal schlecht ist, dann gehen sie zum Arzt und brauchen eine Woche Krankenstand. Das sage ich, nein, das ist da halt einmal schlecht. Ja, mein Gott, dann trinkst du halt einen Tee und dann bleibst du halt im Bett und dann wird das schon wieder so. Gell? Also die kennen ihren Körper auch nicht mehr. Das ist total verloren gegangen.
Was mich in diesem Punkt, weil du es jetzt angesprochen hast, als Mama immer sehr genervt hat, ist, du hast in diesem Kindesalter deine Pflichtuntersuchungen bis zum dritten, vierten Lebensjahr und dann ist ein großer Cut drinnen. Du hast deine Vorsorgeuntersuchungen als Erwachsener wieder und dazwischen wird für Kinder und Jugendliche nichts angeboten.
Gar nichts.
Gerade in einem Alter, wo sie lernen, mit ihrem Körper umzugehen, auf ihren Körper zu hören, vielleicht auch lernen im medizinischen Sinne wäre ja von Vorteil. Da passiert nichts. Warum ist das quasi ein blinder Fleck in der Medizin?
Kann ich da nicht erklären, aber ich kann es nur unterschreiben, dass das eigentlich eine Katastrophe ist, weil eben genau das Alter ist das Wichtigste. Die Kinder sind voll in der Entwicklung. Allein schon, was der Körper zusammenbringt, wenn er mal eine Freundin von den Töchtern länger nicht gesehen hast, denke ich mir, hey, die ist 20 Zentimeter größer. Also was der Körper schafft und was das für schwierige Zeit da ist, psychische Herausforderungen, gerade jetzt, gerade postpandemisch oder noch diese ganze Tragik, die wir da erlebt haben, was den Jugendlichen widerfahren ist, die werden nicht aufgefangen, die werden nicht abgeholt. Maximal ein Schularzt, aber da ist halt auch die Zeit wieder ein Faktor und der kennt ja die nicht. Und also das ist ein Riesenmanko und ich denke schon, dass das auch vielleicht Part von gewissen Vorsorgeprogrammen sein darf, dass unsere Jugendlichen oder Kinder da auch aufgefangen werden.
Absolut. Genau, was würdest du empfehlen, Eltern, die sich trotzdem vielleicht ihre Gedanken machen, was würdest du empfehlen, dass man mit den Kindern zumindest einmal im Jahr abklären lässt?
Auf jeden Fall ein Blutbild, gell? Und zwar ein erweitertes Blutbild, das dann auch gescheit interpretiert wird, wo dann auch nicht nur der Normwert betrachtet wird, sondern wirklich ein Optimalwert betrachtet wird. Also dann hat man schon viel gemacht, was ich sowieso jedem empfehlen kann, ob jetzt Mama, Papa oder für sich selber ist. Sich selber so gut wie möglich zu informieren, einfach mündig zu sein, dass du als Mama, als Papa oder eben für dich selber die Verantwortung übernimmst und sagst, okay, Ich habe mich informiert, ich habe mich eingelesen, ich habe an Seminaren teilgenommen oder aus seriösen Quellen, mündig zu machen und selber das ein bisschen in die Hand zu nehmen. Und dann geht man einmal im Jahr zu einer Blutabnahme, das kann man ja machen. Man kann es auch selber zahlen, wenn man Werte haben möchte, die vielleicht jetzt vom Kassensystem nicht getragen werden. Und dann hat man schon viel gesehen. Dann sehe ich, okay, fast alle haben einen Eisenmangel. Unsere Mädels verbluten ja. Einmal im Monat, ja, ist normal. Die armen Mädels haben die Regel total stark, voll schmerzhaft. Ja, ist halt so. Bitte ja nicht die Pille verschreiben, sondern einfach einmal nachlesen. Was ist es? Ist da Dysbalance? Man kann so gut mit Pflanzenstoffen modulieren, dass die Mädels dann da nicht so leiden und dass der Blutverlust nicht so groß ist. Dann checke ich den Eisenmangel. Die haben fast immer einen Eisenmangel und der macht natürlich müde und der macht träge und der macht infektanfällig. Also es gibt schon ein paar Sachen, die man anschauen kann. Vitamin D-Spiegel, Omega-3-Index, Schilddrüse, total wichtig, also ganz, ganz wichtig. Wenn man das einmal im Jahr checkt und das Kind so ein bisschen im Auge behält, dann hat man schon recht viel gemacht.
Weil du jetzt gerade die Referenzwerte angesprochen hast, das ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen, weil du hörst ja bei vielen Nährstoffen eine Spanne, die geht von A nach B und da ist ein weiter Weg dazwischen. Wenn ich mich jetzt selbst nicht wirklich mit Medizin auseinandersetze oder mit Nährstoffen oder Ernährung, dann habe ich ja keine Ahnung. Meistens macht man ein kleines oder großes Blutbild und dann sagt der Arzt, okay, das ist so im Referenzbereich, du bist aber wahrscheinlich schon an der empfohlenen unteren Ecke, weiß das aber selbst natürlich nicht und er sagt, das ist okay, das passt und du bist aber eigentlich wahrscheinlich schon in einem Mangel drinnen. Ja, welche Werte soll ich mir denn vorher anlesen? Mit welchen soll ich mich auseinandersetzen? Und wo setze ich für mich selbst das Optimum an?
Also diese Normwerte entstehen aus einer Gruppe der Bevölkerung, wo der Durchschnitt quasi erhoben wird. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wer ist denn noch wirklich optimal gesund und optimal versorgt in unserer Bevölkerung? Also das rutscht ja eh schon alles so ein bisschen ins Minus. Das heißt, also die Offenheit für Mängel geht immer weiter in den tieferen Bereich sozusagen. Und die wichtigsten Werte, ich meine, da gibt es ganz, ganz viele und das ist natürlich dann auch meine Expertise, aber das Wichtigste ist sicher eben dieser Ferritinwert, dieser Speichereisenwert, der immer zusammen mit dem Entzündungswert messen werden muss. Wir brauchen das Vitamin D, aber auch die Vitamin D-Ratio. Das ist so quasi, die gibt es zwei unterschiedliche Formen von Vitamin D, die man gegenüberstellen muss, weil nur allein auffüllen alleine reicht nicht. Und Vitamin D darf in einem sehr guten oberen Bereich sein. Also da darf man sich einlesen. Omega-3-Fettsäuren darf man sich einlesen. Gerne in das Homozystein und in die aktiven B-Vitamine und. Also da gibt es schon ein bisschen was. Ich habe mir zum Beispiel jetzt vorgenommen, das ist jetzt ein kleiner Insider, aber ich möchte es gerne nach draußen tragen. Deswegen haben wir jetzt auch die Tiroler Gesundheitstage ins Leben gerufen, weil ich da genau das dann einfach erkläre. Die Leute kennen, wir nehmen Blut ab und wir besprechen gemeinsam durch, warum habe ich das abgenommen und in welchem Bereich darf man sein, wo ist man optimal, weil also normal ist bei weitem nicht optimal. Und das ist leider wirklich echt ein Manko, weil auch wieder am Beispiel vom Eisen, die Range von Ferritin geht von 10 bis 200 teilweise oder noch höher bei Männern. Wie geht es jetzt einer Frau, die ein Ferritin hat von 150 und wie geht es einer Frau, die ein Ferritin hat von 15? Ja, 15 ist sie noch im Normbereich, ist ein grüner Haken dahinter, alles super, aber die hat schon einen manifesten Eisenmangel. Und das ist die Müdigkeit, das ist der Haarausfall, das ist die Antriebslosigkeit, eine Infektanfälligkeit und dann kriegen die womöglich eine Antidepressivum verschrieben, weil sie mir jetzt noch nicht in die Gänge kommen und dabei brauchen sie nur Eisen. Das ist relativ simpel und da ist echt wichtig, da ganz sorgfältig drauf zu schauen.
Manchmal ist es aber auch ein Kampf mit gewissen Allgemeinmedizinern, wenn man darauf besteht, dass man extra Blutwerte abgeklärt haben möchte, das verstehen die nicht. Und dann kommt natürlich die Frage, wer ist jetzt hier der Arzt?
Ja, ich weiß ja genau so, hey, wer hat jetzt studiert? Ich bin's ja. Das ist sicher was, wo wir das Denkmuster ändern dürfen. Also ich und meine Kollegen, wobei ich da sicher schon jetzt ein bisschen in meiner erweiterten Blase dann natürlich schon sehr offen dafür bin. Im Zweifelsfall zahlst du den Wert halt selber, weil dann gibt es eigentlich keine Argumentation dagegen, ja. Dass der Kollege sagt, okay, nein, das mache ich nicht, weil es auf die Kasse, also bei der Kasse werden ja die Werte übernommen, wenn sie medizinisch indiziert sind. Das lasse ich mir ja noch einreden, das passt, weil wir belasten unser Gesundheitssystem. Aber wenn ich das selbst zahle, dann müsste das auch noch für sich machbar sein. Und ansonsten geht es halt selber ins Labor.
Wie schaut es mit Hormonen aus? Braucht man auch einen Hormonstatus?
Ja, voll, immer. Und das ist mein Lieblingsthema sozusagen. Die Hormone sind unsere Botenstoffe. Die senden Signale über so einen hierarchischen Weg. Und es ist extrem wichtig, wie wir uns fühlen und ganz wichtig, wie wir funktionieren. Und der Hormonstatus ist leider auch totaler Stiefkind, wird auch nicht wirklich massivst jetzt gelehrt, zumindest damals noch bei mir im Studium. Und das Wissen darf man sich wirklich dann auch noch sekundär aneignen. Es ist extrem wichtig bei Frauen, es ist wichtig zu wissen, wann nehme ich welches Hormon ab, wo steht sie gerade im Zyklus, hat sie überhaupt einen Zyklus, nimmt sie womöglich irgendein hormonähnliches Präparat, wie eine Pille zum Beispiel. Bei Männern, Testosteronspiegel ist durch die Bank fast immer niedrig und es wird einfach als normal hingenommen. Aber es ist halt auch geschuldet unserem Leben und den Umwelteinflüssen, den Giften, dass dieses Testosteron immer weiter nach unten geht. Ist aber immer noch quasi eben im Normbereich, den Männern geht es aber total schlecht und es wird nichts gemacht. Und wenn man Gesundheit erhalten will und wenn man gesund alt werden will, weil alt werden ist ja nicht mehr schwer in der heutigen Zeit, aber das qualitativ hochwertige Altwerden, da ist es wirklich wichtig, auf alle Bereiche zu schauen und eben auch auf die Hormone. Weil gerade unsere Sexualhormone sind, der Name Sexualhormon ist eigentlich falsch, es sind Steroidhormone, die schon für die Reproduktion wichtig sind, aber eben auch elementar wichtig für alles andere im Körper. Also für ganz, ganz viele Rezeptoren sitzen im ZNS. Also wir haben Estradiol, Progesteron und Testosteron haben ganz, ganz wichtige psychische Faktoren. Das sind Antidepressiva, sind Schlafhormone, sie sind für die Blutdruckgestaltung, sie sind für den Knochenerhalt, dass wir nicht buckelt werden und die Knochen zusammenbröseln. Antientzündlich, das ist alles das, was Frauen postmenopausal bekommen, was wir kennen. Auf einmal geht der Cholesterinspiegel rauf, auf einmal geht der Blutdruck rauf, auf einmal kriegen sie Knubbelfinger am Buckel, sind traurig, sind depressiv, da gehen Ehen auseinander. Und dann sieht man mal, für was diese Hormone alles zuständig sind. Das ist total wichtig, Hormonstatus.
Aber gerade weil das ja so ein sehr sensibles System ist, gibt es immer noch die Meinung, wenn man von außen Hormone zufügt zum Beispiel, dass dieses System durcheinander kommt. Und dann gibt es ja auch, was nicht, ob es ein Mythos ist, dass auch Erkrankungen wie Krebserkrankungen durch die Einnahme von Hormonen steigt, das hat ja wirklich noch ein bisschen diese Anhaftung.
Also dem kann ich klar widersprechen, was diese Krebsangst betrifft. Ja, das basiert auf einer Studie aus Amerika von vor einigen Jahren, die falsch interpretiert worden ist, falsch gelesen worden ist und die Autoren haben das auch zurückgezogen. Also die Hormonersatztherapie mit humanidenten Hormonen, nicht mit synthetisch ähnlichen Hormonen, also humanidente Hormone, haben eine positive Auswirkung auf weniger Mortalität, unterstützen Frauen beim gesunden Altwerden, wenn sie richtig dosiert sind, also so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Also es ist über einen gewissen Zeitraum in einer Dosis, die im physiologischen Bereich ist, natürlich kontrolliert, hat sie ausschließlich positive Auswirkungen. Natürlich kann eine Zelle, die hormonpositive Rezeptoren hat, also zum Beispiel, wie man das so kennt, triple positiv oder also die Rezeptoren hat auf Progesteron und Estradiol oder deren Metaboliten und daraufhin mutiert, also eine mutierte Zelle, eine Krebszelle, die wird wachsen, aber das würde sie sowieso. Aber wenn man innerhalb der richtigen Dosierung ist und innerhalb eines richtigen Zeitrahmens, ist diese Angst zu revidieren und da kann ich absolut beruhigen. Aber es gehört halt in die richtigen Hände, es gehört richtig dosiert und es muss ein humanidentes Hormon sein und kein synthetisches, das nur irgendwie ähnlich ist. Das ist das eine. Das andere, wenn du mich fragst, ja, bringt man nicht das ganze System durcheinander? Es ist schon so, wenn jetzt eine Frau zum Beispiel einen Progesteronmangel hat, der äußert sich sehr, sehr gerne in diesem prämenstruellen Syndrom mit diesen massiven Schmerzen, massiven Stimmungsschwankungen, hat sie einen Progesteronmangel meistens und das hat ja auch oft eine Ursache. Und in der funktionellen Medizin schaue ich dann auch wieder, was ist denn los? Ist das Mikrobiom nicht in Ordnung? Hat sie Leaky Gut? Hat sie einen Stress? Hat sie eine Schwermetallvergiftung? Was auch immer. Da muss man die Ursachen beheben. Das dauert aber meistens lang und ich will ihr ja schnell helfen. Und dann macht es schon kurzfristig Sinn, einmal zu substituieren, was jetzt bei Frauen, die Menstruation noch haben, dass man da zyklusadaptiert einfach das jeweilige Hormon gibt, wenn es fehlt, in einem Mini-Mini-Mini-Maß. Aber Ziel sollte natürlich schon sein, die Ursachen zu beheben. Aber das geht natürlich schwieriger. Das ist bei den Männern das Gleiche. Wenn sie wenig Testosteron haben, kann man es natürlich von extern zuführen. Das ist klar, dann geht es ihnen kurzfristig besser. Wenn sie es aber wieder lassen, dann gehen sie wieder auf den gleichen Wert zurück. Und dann haben wir das Gleiche, weil wir die Ursachen nicht behoben haben. Und dann darf ich mit dem Mann anfangen arbeiten, okay, wie schaut denn der Schlaf aus, wie schaut das Stressmanagement aus, wie schaut die Ernährung aus? Und das dauert natürlich Jahre. Aber es bringt das System jetzt nicht durcheinander, wenn ich kurzfristig Hand in Hand mit allen anderen Maßnahmen da substituiere.
Und wie schnell reagiert das System?
Sehr schnell. Ja, also in der Regel sehr schnell. Aber so perimenopausale Beschwerden oder postmenopausale oder eben diese Schlaflosigkeit. Also wenn das Hormon da ist, dann wirkt es normalerweise relativ flott. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe so brutal wilde Blutungen gehabt und ich habe dann begonnen mit dieser Therapie in Form von einer Creme und schon beim nächsten Zyklus war das weg. Also das geht wirklich schnell. Ich arbeite immer in Kombination mit Pflanzenstoffen auch und mit Kofaktoren. Das heißt eben aus der traditionell europäischen Medizin im Prinzip, da haben wir ja auch ganz viele Erfahrungswerte mit. Die bekanntesten sind Mönchspfeffer oder Rotklee und diese ganzen Geschichten. Und wenn man da zusammen arbeitet, dann kann man dieses Hormonsystem schon wieder recht gut ausbalancieren.
Ein anderes Feld, das du gerade angesprochen hast, das ja auch sehr spannend ist und auch früher sehr belächelt worden ist. Und mittlerweile ist es das Thema in der Medizin, das Mikrobiom. Was hat sich denn da getan und was ist da das Spannende an diesem Forschungsfeld?
Das Mikrobiom ist im Prinzip, beschreibt die Gesundheit der bakteriellen Besiedelung im Darm und die ist für uns essentiell, weil diese Bakterien für uns Arbeiten übernehmen, die wir selber gar nicht übernehmen können. Stichwort Tryptophanstoffwechsel und so weiter. Auch zum anderen ist es ein ganz großer Bestandteil unseres Immunsystems. Es ist eh schon bekannt, dass ein Großteil des Immunsystems im Darm sitzt. Und essentiell wichtig, und das ist das, was du ansprichst, was jetzt mittlerweile wirklich auch anerkannt ist, ist, dass diese Barriere zwischen außen und innen einfach gegeben ist. Außen ist in dem Fall das Darminnere, das ja wie ein Rohr durch unseren Körper verläuft und sozusagen das Außen repräsentiert. Und wir brauchen da einfach eine Barriere, dass nicht ungefiltert alles von außen nach innen durchflutschen kann. Und das steht und fällt mit der Intaktheit dieses Mikrobioms, mit der Intaktheit dieser Schleimschicht. Und da gibt es mittlerweile wirklich gute Untersuchungen. Man kann das auch super gut testen. Und ja, das ist essentiell, dass das einfach passt und das gehört zu der Gesundheit dazu.
Kann man das alleine über die Ernährung steuern?
Ja, viel. Auch nicht nur, aber großteils ja. Also man darf, wenn es ein bisschen außer Balance ist, darf man schon mit gezielt mit einem Probiotikum und dann Präbiotika dazu ein bisschen nachhelfen, um diese Bevölkerung sozusagen wieder anzusiedeln und dann wachsen zu lassen. Aber wenn es im Großen und Ganzen passt, dann kann man mit der Ernährung schon sehr viel machen. Da ist wieder Stichwort saisonales Essen. Das, was man früher gemacht hat, das Fermentieren. Fermentation erlebt eher wieder einen Hype, weil Fermente oder fermentierte Lebensmittel natürlich extrem gut für unser Mikrobiom sind. Wir haben die saisonalen Lebensmittel, wir essen Fleisch von der Nase bis zum Schwanz. Also mit der Ernährung kann man schon das Mikrobiom sehr gesund erhalten.
Was gibt es noch für Einflussfaktoren aufs Mikrobiom?
Das ist natürlich auch so wenig Zucker wie möglich, beziehungsweise so wenig raffinierter Zucker wie möglich. Es geht um die Qualität und die Regionalität, also so viel Bio wie möglich natürlich. Also Fleisch ja, wenn es ethisch vertretbar ist und wenn es eine gute Qualität hat. Das heißt, wenn es Bio-Weiderind ist, das nicht mit irgendwelchen Antibiosen oder Antibiotika gefüttert worden ist, sozusagen ballaststoffreich. Also meine Lieblingsernährung ist eigentlich die pflanzenbasierte mediterrane Kost mit ganz viel guten Ölen, mit hochqualitativem Fisch, mit vielen Pflanzen und ein bisschen Fleisch.
Was kann man denn sonst noch tun, um gesund zu bleiben? Was sind denn noch Tipps? Nicht nur die Ernährung?
Ja, wie gesagt, sei informiert, informiere dich, was ist wichtig und um was geht's und was heißt es dann auch. Also es geht wirklich um den Schlaf. Es wird so belächelt, aber ein gesunder Schlaf von also 5 Schlafzyklen, das sind ungefähr 7,5 bis 8 Stunden und davon ein Teil vor Mitternacht ist einfach essentiell, weil im Schlaf das gesamte Immunsystem sich regeneriert, die natürlichen Killerzellen wieder anwachsen, überhaupt alles an Regeneration im Körper stattfindet und die Verarbeitung von außen stattfindet, was das Erlebte betrifft, dass sich das auch verankert dann ins Langzeitgedächtnis, wenn man was gelernt hat zum Beispiel. Also der Schlaf ist essentiell. Das Stressmanagement ist essentiell und es klingt auch immer so, ja, ja, Stress. Aber was ist Stress eigentlich wieder? Ja, Stress ist ja auch wieder Biochemie. Und in Biochemie heißt es, Stress ist immer Cortisol. Und die Muttersubstanz von Cortisol ist Cholesterin. Und die Muttersubstanz unserer Hormone sind auch Cholesterin. Und es hat eine Zeit lang den gleichen Umwandlungspfad. Also Cholesterin, dann wird es weitergewandelt. Und irgendwann einmal geht es sowohl in diese Testosteronschiene als auch in die Nebennierenschiene, in die Cortisolschiene. Und das wird gleich bedient. Also im Prinzip diese Steroidhormonsynthese, Testosteronsynthese ist im Prinzip ganz banal gesagt der Fortpflanzungsweg und das Cortisol ist der Überlebensweg. Und im Zweifel entscheidet sich der Mensch immer fürs Überleben. Und dem waren wir früher nur einmal im Leben ausgesetzt, wenn wir vor irgendeinem Säbelzahntiger eben flüchten. Und jetzt sind wir halt rund um die Uhr diesem Stress ausgesetzt und dem Überleben. Und das heißt, irgendwann einmal wird geklaut und es werden die einen Hormone nicht mehr gebildet zugunsten des Cortisols, dass wir halt diesen Stressmodus aufrechterhalten können. Das heißt, Stressmanagement ist einfach essentiell, dass wir unseren Körper in einer Balance halten können, dass Vagus und also Sympathikus, Parasympathikus balanciert sein können, dass wir diese Hormonachsen also aufrechterhalten können. Das heißt also, das Stressmanagement ist ganz, ganz wichtig. Dann gibt es schon so ein paar Hacks, die man kennt von diesen, was weiß ich, Eisbaden oder. Das ist auch nicht für jeden gut. Es ist auch Fasten nicht für jeden gut. Wir sind Individuen. Für den einen ist das eine besser, für den anderen ist das andere besser. Man darf das nicht so über den Kamm scheren, aber ich sage, Ernährung, Schlaf und Stressmanagement ist sicher das Wichtigste. Und das ist das Einfachste. Und das ist das, was man eigentlich in der Schule schon lernen könnte. Deswegen bin ich voll bereit für irgendeine Projekte. An alle Schuldirektoren da draußen, ja genau.
Ja, vielleicht hört es der eine oder andere. Aber jetzt zum Abschluss würde ich doch nur gern wissen, weil dieses lies dich ein, informier dich, das ist immer so leicht gesagt, gell? Aber gerade in den heutigen Zeiten mit TikTok und den ganzen Videos, da wird auch so viel Falschinformation transportiert. Wie schaffe ich es denn, mündig zu werden als Patient, ohne dass ich eben in diese, sag ich jetzt einmal, in diese Bubble hineinkomme, dass ich dann wirklich nur noch falsches Gesundheitswissen mehr aneigne.
Ist sicher gar nicht einfach, weil auf diesen ganzen sozialen Medien und so weiter schon teilweise auch viel, einmal darf ich sagen, Scheiß verbreitet wird. Ja, ja, also nochmal zu mir. Es bieten verschiedene Ärzte das mittlerweile auch schon an. Funktionelle Mediziner zum Beispiel. Da gibt es unterschiedliche Mediziner. Ich mache es jetzt auch. Ich denke, dass man in der Blase, in dieser Longevity-Blase, doch ganz gut aufgehoben ist. Es gibt wirklich sehr, sehr gute Kollegen. Es gibt auch sehr, sehr gute Functional Mediziner. Also ich denke, alles, was funktionelle Medizin, naja, sich schimpft, sollte man vielleicht auch ein bisschen nachschauen, was hat der für Schulen gemacht und so weiter. Aber über Kolleginnen und Kollegen kann man da, glaube ich, schon ganz gut sich helfen lassen, welche Quellen man bedienen darf und welche nicht. Wir bieten es an. Es ist nichts Großartiges. Und das ist wirklich für medizinische Laien. Das ist genau für die, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben, aber sich gerne damit beschäftigen möchten. Ganz, ganz kurz, ohne großen Aufwand, in einem kleinen Rahmen, unkompliziert, niederschwellig. Genau für sowas ist das Format gedacht, für diese Menschen, die einfach ein bisschen mehr Mündigkeit in ihre Gesundheit bringen wollen. Von dem her, vielleicht kann ich was bewirken.
Sehr schön. Ich bin mir sicher, dass du beim einen oder anderen Hörer jetzt schon was bewirkt hast, damit er sich zumindest gedanklich mit sich und seiner Gesundheit auseinandersetzt. Vielen lieben Dank für deine Einblicke.
Sehr gerne. Hat mich total gefreut.
Das war Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.